Wir kommen ja von Ostern her. Letzten Sonntag haben wir an Jesu Leiden, aber auch an seine Auferstehung gedacht. Das Kreuz war ja keine Niederlage, sondern das Werk der Erlösung wurde vollbracht. Gottes Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, unsere Rechtfertigung und vieles andere wurde darin sichtbar. Und dann dieses große Ereignis am Ostermorgen, indem er triumphal auferstand und dieses bestätigt hat, was er letztlich auch für dich und für mich getan hat. Doch Jesus ging ja danach nicht gleich in den Himmel, nachdem er sich kurz gezeigt hat, sondern die Bibel sagt uns, dass er noch 40 Tage hier auf der Erde blieb. Ihr könnt es nachlesen, zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 1. Und er ist dann zahlreichen Menschen noch begegnet oder ihnen erschienen, hat sich ihnen offenbart. Wer war denn das? Weiß das jemand? Jünger, genau. Dann gab es welche, die unterwegs waren, wahrscheinlich nicht von den 12, das waren andere Jünger, in Richtung Emmaus. Das war alles offensichtlich noch an ja sehr früh. Was gab es noch für Begegnungen? Aha, genau, die Frauen, die waren ja ziemlich die schnellsten, glaube ich, am Grab. Wer noch?
Thomas.
Okay, Thomas.
Saul, also Saul, Paulus.
Okay, Paulus sagt, er ist ihm auch begegnet, richtig? Er hat da irgendwie quasi noch eine extra Offenbarung bekommen von unserem Herrn. Auch das kann man nachlesen. Bitte? Ja. Und letztlich heißt er ist 500. Da steht noch was von Jakobus ist er erschienen und dann auch 500. Das haben wir auch in diesem 1. Korinther 15 Text finden wir das. Also die Auferstehung, das festzuhalten, war keine verborgene Angelegenheit, dass man sagt, naja, das war so eine Geheimnistuerei, sondern es war ein öffentliches Ereignis und deswegen ist die Auferstehung auch nicht Hirngespinsten irgendwelcher fanatischer Gläubigen entsprungen, sondern eine öffentliche und eine belegte Tatsache. So befinden wir uns also jetzt vom zeitlichen Ablauf her zwischen diesen beiden Ereignissen, zwischen Ostern und Himmelfahrt. Ja, und in dieser Begebenheit, in diesen verschiedenen Erscheinungen, gibt es eine, die wir heute miteinander betrachten wollen aus dem letzten Kapitel des Johannesevangeliums, Kapitel 21. Und ihr werdet sehen, es ist eines der mutmachendsten Kapitel überhaupt im Neuen Testament. Und mein Gebet ist, dass uns der Heilige Geist heute, ja, so wie es bereits angeklungen ist, auch in den Impulsen, die wir hörten, in der Einleitung, dass er uns berührt in unserem Herzen und dass er uns dadurch auch verändert. Das Thema dieser Predigt heißt, durch Gottes Gnade tief verändert. Und das wollen wir miteinander jetzt betrachten, wenn wir diesen Text lesen und darüber sprechen. Johannes 21, es erscheint heute nichts auf der Folie, weil es da irgendwie einen technischen Defekt gibt mit der Übertragung. Johannes 21, schlagt eure Bibeln auf und lest mit mir ab Vers 1. Ich lese nach der modernen Übersetzung Hoffnung für alle. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und zwar geschah das so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinten darauf die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, während der Arbeit war er nämlich nackt, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt, bat Jesus die Jünger. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagt Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tode den Jüngern erschienen war. Soweit. Das dritte Mal steht hier in diesem letzten Vers, dass Jesus sich ihnen gezeigt hat. Noch einmal, die erste Offenbarung geschah ja seinen Jüngern am Ostersonntagabend. Sie haben sich vor Angst, vor Furcht, vor Verfolgung von den anderen Juden eingeschlossen. Wir lesen das in Kapitel 20, ab Vers 20. Trotz der mutmachenden Auferstehungsberichte von den Frauen, trotz der Begegnung von Petrus und Johannes mit den Engeln und all diesen Ereignissen hatten sie Angst. Und dann kam ja der Herr und sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Und dann wiederholt er einen Auftrag, den er ihnen ja auch schon früher gegeben hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann die zweite Offenbarung, und es geschah mit jemand, der bei dieser ersten nicht zugegen war, und das war besonders wegen dem Thomas. Bei der ersten Begegnung war er ja nicht da und dann hat er einfach gesagt, ich kann das nicht glauben. Da waren also mehrere Zeugen da aus seinem Jüngerkreis und sagte, ihr könnt mir hier viel erzählen, ich glaube das einfach nicht. Und dann fordert ihn Jesus auf, seine Hände in seine Wundmale zu legen und dann konnte er glauben. Und dann kommt ja auch dieser berühmte Satz von unserem Herrn, der sagt, glücklich oder glückselig sind diejenigen, die nicht sehen und dennoch oder doch glauben. Und dann jetzt die dritte Offenbarung, das, was wir hier gelesen haben, diese Begegnung am See Genezareth. In Vers 3 sagt der Petrus, liebe Leute, zu seinen anderen Kollegen, ich gehe jetzt wieder fischen. Und das ist ein kurzer Satz, aber er steckt voller Bedeutung und hat eine große Aussage. Er hat viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Er war ja 3 Jahre mit seinem Herrn unterwegs. Nicht nur die großen Wunder, die er erlebt hat, wo er teilweise ja auch unmittelbar beteiligt ist. Ich denke an die Speisung der 5000, wo sie ja buchstäblich selber mit aktiv und dabei waren an dieser Vermehrung. Die persönliche Zuwendung, das Miteinander. Jesus hat ja viel Zeit mit seinen Jüngern im Gespräch verbracht. Er hat sie vorbereitet, er hat sie nicht nur instruiert, sondern er hat ihnen sein Herz geöffnet. Er hat sie natürlich auch ausgebildet. Und ja, das war praktische Jüngerschaft, was hier von Jesus geleistet wurde. Und obwohl er ja auch dem Auferstandenen bereits begegnet ist und trotz des empfangenen Auftrages, und Petrus hat ja noch so manche speziellen Anweisungen bekommen. Denken wir an Matthäus Evangelium Kapitel 16. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist doch was, sowas zu hören. Gut, es gibt da ja verschiedene Auslegungen. Petrus übersetzt Petros, ein Fels, ein Felsstück und auf diesem Felsen, da steht dann dieses Wort Petra im Griechischen, das heißt dieser massive, große Felsen, also nicht Petrus, ist dieser große Fels, das ist Jesus Christus selber, so wird uns immer wieder vorgestellt in der Bibel, aber zugegeben, Petrus hat ja, sehen wir auch in der weiteren Geschichte, einen großen Anteil auch daran, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten ist die Gemeinde. Aber auch der wiederholte Auftrag eben in diesem ganzen Jüngerkreis, so wie wir es vorgelesen haben, wie mich der Vater gesandt hat. Wie also Jesus vom Vater ausgesandt ist, so sind sie auch ausgesandt anstelle von Jesus. All das hat er vernommen, all das hat er erlebt, teilweise auch praktiziert. Und dennoch, stellt euch das mal vor, will jetzt dieser Petrus all das förmlich zurücklassen, ausblenden und sagen, ich wende mich wieder meinem Alten zu. Denn das hat er ja gelernt. Er war ja von Beruf Fischer, war da bestimmt auch gut drin. Und er sagt so, jetzt mache ich wieder das, was ich ursprünglich getan habe. Warum diese Reaktion, warum dieses Verhalten? Es steht hier nicht explizit geschrieben, es wird hier nicht im Detail ausgeführt, doch die Vermutung liegt doch sehr, sehr nahe. Was ist mit diesem feurigen, mit diesem stürmischen, mit diesem engagierten Petrus passiert? Erinnert ihr euch? Kurze Zeit vorher, wenige Tage wahrscheinlich auch vor dieser dritten Begegnung. Wir können das in allen vier Evangelien nachlesen, besonders klar in Lukas 22. Als Jesus gefangen genommen wurde, zunächst hat er da der Petrus nochmal das Ohr von diesem Soldaten abgehauen. Er hat sich eingesetzt für Jesus, er wollte ihm beistehen. Doch dann, als der Mob tobte und die Stimmung kippte, was ist dann passiert? Dann sitzt er da so abseits. Irgendwie muss es noch auf Blickrichtung zu Jesus gewesen sein, denn Jesus hat sich ja, wie Lukas berichtet, irgendwie noch umgedreht, nachdem er dann diese Verleugnung getan hatte. Und er sagt, hey, ich kenne diesen nicht, ich gehöre nicht zu diesem Jesus, beziehungsweise zu diesen Jesus-Nachfolgern, Fanatikern, mit dem habe ich nichts zu schaffen. Genauso wie es Jesus ja ihm bereits vorausgesagt hat. Ich bin tief davon überzeugt, dass Petrus durch diese Handlung einen echten Knacks gekriegt hat in seiner Person. Glaubt ihr nicht auch? Das hat er nicht so leicht weggesteckt, weil wir merken das auch, wenn wir die Geschichte hier nachher auch weiterlesen. Seine Enttäuschung zunächst. Der Frust darüber, dass Jesus eben ja nicht dieser wie von vielen erwartete Messias war, der als erstes die Römer, die Besatzungsmacht rausschmeißt aus dem Land und dann sich als König ausruft. Und die Jünger haben ja immer gedacht, sie kriegen dann irgendeinen tollen Ministerposten, haben sie ja schon verhandelt untereinander, wurden sogar die Schwiegermütter oder was weiß ich da eingeschaltet, sich damit einzusetzen. Das war der eine Frust, den sie ja auch die anderen Jünger verdauen mussten. Wie es die Bibel ja voraussagte, wurde ja Jesaja ganz deutlich von dem leidenden Gottesknecht gesprochen, von Jesus. Aber irgendwie haben sie das nicht geschnallt und haben gedacht, naja, das wird nur vielleicht ganz kurz sein und dann schwupp, ist alles anders. Und dann natürlich die Scham über sein Versagen und über seine Schuld. Bestimmt hat er sich tausendmal über sich selber geärgert und gesagt, wie konnte ich bloß? Wie konnte ich bloß meinen Herrn verleugnen? Ich Idiot vielleicht sogar. Warum habe ich das getan? Wie soll ich diesem Herrn überhaupt noch dienen? Er wusste ja um diesen Auftrag, wie vorher erwähnt. Ich, der so total versagt hat, da hat er echte Zweifel gehabt. Obwohl Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Das muss an ihm wie Wasser vorübergegangen sein. Der hat sich so schlecht und so mies gefühlt. Wie kann ich Jesus denn überhaupt noch in die Augen blicken? Und ich frage mich, in den vorigen Begegnungen von Jesus, wie hat der Petrus sich wohl verhalten? Ist er nur so still irgendwo in der Ecke gesessen und hat Jesus so angeguckt, konnte ihm förmlich nicht richtig in die Augen schauen. Vielleicht hat er gesagt, am besten, und das liegt hier nahe, vergesse ich das Ganze, diese 3 Jahre. wende mich wieder meinem eigentlichen Beruf zu, dem Fischen. Das habe ich schließlich gelernt, das kann ich. Forget it. Was tun jetzt die anderen? Petrus sagt, Leute, ich gehe wieder fischen. Was machen die anderen? Halten sie ihn auf und sagen, hey, wie kannst du bloß? Kannst du doch nicht machen. Hier steht nur, wir kommen mit dir. Ein interessantes Phänomen. Petrus ist frustriert, niedergeschlagen, verletzt, enttäuscht, hat sich schuldig gemacht. Und die anderen, sie lassen sich förmlich davon anstecken, blasen ins gleiche Horn, werden förmlich mitgerissen, geben ebenfalls auf. Die ganze Atmosphäre ist wie vergiftet. Die Wolke der Depression und der Entmutigung breitet sich aus. Ich denke an eine Geschichte von einer Familie in den Vereinigten Staaten. Das war eine Künstlerfamilie, nämlich sie waren Hochseilartisten. Ganz berühmte Leute, zu dieser Zeit bekannt, weil sie als einzige eine dreistöckige Pyramide auf einem Hochseil machen konnten. Und überall, wo sie auftraten, gab es volle Häuser oder Plätze. Überall strömten die Leute dazu. Als sie eines Tages wieder einen Auftritt hatten in einer Stadt, und sie waren dort oben auf diesem Hochseil, sind da aufeinander gestanden, eben zu dieser Pyramide, plötzlich ruft einer, ich kann nicht mehr halten. Wir können uns vorstellen, was passiert ist. Diese Pyramide, sie fällt zusammen und sie fallen alle von diesem hohen Seil herunter. Es gab 2 oder 3 Tote, andere wurden schwer verletzt. So kann das Versagen, das Aufgeben eines Einzelnen große Auswirkungen haben. Das ist also die Situation, in die Jesus jetzt seinen Jüngern erscheint. Höchst brisant. Sensibel. Nicht einfach zu handeln. Und die Frage ist ja, was macht er jetzt? Wie geht er vor? Und ich kann es nur wiederholen. Es ist unwahrscheinlich mutmachend, was Jesus jetzt hier tut. Und das Beste daran, es hat sich bis heute, wir haben vorgehört, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Diese Art, dieses Vorgehen, diese Form hat sich bis heute nicht geändert. Das Erste, was ich hier sehe, ist, dass Jesus einfach da ist. Die Jünger haben die ganze Nacht gefischt mit einem hervorragenden Ergebnis. Ist ja immer wichtig, wo die Nullen stehen, gell? Bei Zahlen. Aber diesmal war es tatsächlich 0,00. Sie haben keinen einzelnen Fisch gefangen, obwohl sie ja Profis waren, zum großen Teil. Noch ein Frusterlebnis, das sie da hatten. Und jetzt kommen sie zurück in die Ufernähe und dort ist eine Person, steht oder sitzt eine Person und sie erkennen zunächst gar nicht, wer das denn überhaupt ist. Sehen nur so schemenhaft jemand. Aber interessant ist, Jesus ist da. Inmitten solch einer Frustsituation. Und das ist das Erste, was ich ganz deutlich betonen möchte. Jesus ist da. Auch wenn wir es nicht fühlen, nicht spüren, ihn nicht mit unseren Augen des Herzens, wie Paulus immer wieder sagt, es wahrnehmen. Gerade dann auch möchte ich sagen, wenn wir frustriert, enttäuscht, verletzt, uns schuldig gemacht haben. An diesen Nullpunkt-Situationen unseres Lebens, wenn uns scheinbar alles zerrinnt. Wisst ihr, warum ich das weiß, dass Jesus da ist? auch in unseren Nullpunktsituationen, in deinen genauso wie in meinen, wegen dieser Geschichte? Könnte man sagen, ja, man kann das so übertragen. Aber nein, Jesus hat es an anderer Stelle ganz deutlich zugesagt, dass er immer bei uns ist. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und dann geht es ja erst noch, da ist er noch mehr bei uns, können wir sagen. Dann sind wir ihm gegenüber in der Ewigkeit. Psalm 23. Auch im Todestal ist er bei uns. Jesaja 43. Selbst wenn es durchs Feuer geht, durchs Wasser. Selbst bei dieser Sturmstillung, als Jesus unterwegs war in dem Boot, der scheinbar geschlafen hat, aber Jesus war da. Und ich denke, das ist das Erste. Und das, ja, damit fängt es an, dass in diese Situation Hoffnung hineinkommt, zu wissen, Jesus, du bist da. Kannst du es jetzt selber einmal in deinem Herzen sagen, leise und ergreifen, ja, Herr, du bist da, ich glaube es. Du bist da, auch wenn ich es fast mir nicht vorstellen kann. Und dann tut er etwas, nämlich er spricht sie an. Wie? Nicht mit Vorwürfen. Hey, was könnt ihr da machen? Mensch, ich habe euch doch einen Auftrag gegeben. Und wie verhaltet ihr euch jetzt? Mit Kritik. Warum könnt ihr immer noch nicht glauben? Was habt ihr jetzt schon wieder angestellt? Gut, Jesus hat an anderer Stelle ihnen nicht nur die Füße, sondern auch die Köpfe gewaschen. Das wissen wir auch. Hey, wo ist euer Glaube? Aber in dieser Situation spricht er anders. Er spricht sie übrigens auch nicht mit ihrer Berufung an. Ihr seid doch die Apostel. Sondern er spricht, habt ihr es gelesen? Wie er sie anspricht? Wer weiß es noch? Kinder. Sagt einfach Kinder. Finde ich toll. Nicht mit Titel und Kittel. Und wisst ihr, letztlich vor Gott sind wir alle gleich. Vor Gott letztlich zählt nicht, was du leistest. Welchen Job du hast, wie viel Geld du hast. Vor Gott bist du wirklich, ja, könnte man sagen, nackt und bloß bist du einfach Kind. Ohne das ganze Brimborium drumherum. Ich denke, das ist auch sehr mutmachend für Menschen, die mehr so als Macher gelten, so perfektionistisch Veranlagte, die sich vor allen Dingen über Arbeit und Leistung definieren. Wir sind eben nicht wegen all diesem Tun bei Gott angenommen und anerkannt, sondern wir sind zuallererst seine geliebten Kinder. Und erst danach sind wir seine Diener und Mitarbeiter. Amen dazu.
Amen.
Und interessant ist auch, dass er sie auf ganz natürliche Art und Weise anspricht oder abholt. Er sagt ja dann diesen, ja, netten Satz, so nicht mal, wie geht's dir, sondern habt ihr etwas zu essen? Sehr natürlich, oder? Also Jesus fängt nicht Geistlichkeit hoch 17, eins stieg, sondern Gott ist ganz natürlich, merke ich auch hier immer wieder. Fragt, hey, habt ihr Hunger? Natürlich wusste er, sie hatten Hunger, schließlich die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, klar. Aber interessant ist hier, dass er nicht mit der Tür ins Haus fällt, verlangt auch nicht ein Sündenbekenntnis nach der Hauruck-Methode. Gibt übrigens ein ganz interessantes Beispiel im Alten Testament. Der Elia, der hat ja auch seine Krise gehabt und saß unter dann einem Wacholderstrauch, heißt es. Ist abgehauen, erst dieser riesige Sieg und dann diese Isabel, die ihm ans Leder wollte, diese Königin, und dann ist er abgehauen. Und er sagt dann, oh, ich will am liebsten sterben und wäre ich doch nie geboren und lauter solche Sachen. Und was tut Gott? Als allererstes gibt er mal was zu essen. Ist auch toll, oder? Klar, der ist gerannt, heißt es ja, und hat Hunger gehabt. Und Gott macht es. Ja, Jesus ist wirklich der beste Seelsorger. Und dann tut er noch etwas, nämlich er erinnert sie an vergangene Erfahrungen. Denn er gibt ihnen jetzt noch einen Auftrag, also nicht das Essen kam dann erst später, und sagt, hey Leute, ich würde vorschlagen, ihr setzt euch nochmal in euren Dampfer und rudert nochmal so kräftig da raus und werft jetzt sinnigerweise, als ob es einen Unterschied machen würde in Klammer, das Netz einfach auf der rechten Seite raus. Irgendwie haben die vielleicht tatsächlich gedacht, der hat einen Spleen oder da stimmt was nicht. Aber sie haben es gemacht und das Ergebnis war ja riesig, gewaltig, 153 Fische. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am See Genezareth war, da gibt es ja diesen Petrusfisch. Hab den auch mal vor, was weiß ich, 20, 25 Jahren, wo ich dort war, mal gegessen. Ja, das ist ordentlich groß. Also das war eine Leistung, den da so viele da rauszuholen. Und hier steht ja auch, das Netz zerriss nicht. Also Gott hat da Gnade gegeben, dass sie nicht wieder alle weg waren, sondern sie haben tatsächlich einen riesigen Fischzug gemacht. Warum habe ich gesagt, Jesus erinnert sie? Ist da noch eine der ersten Begegnungen mit Petrus, da waren auch ein paar andere Jünger dabei, war doch auch ein Fischzug. Da hat Jesus einfach gesagt, fahr mich da so ein bisschen raus, damit ich besser zu der Volksmenge rede. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt fahr noch ein bisschen weiter und fischt mal. Und dann haben sie auch einen riesen Fischzug gemacht, aber da ist das Netz dann leider zerrissen. Aber das war so eine der ersten Erfahrungen. Und Petrus und Jesus sagt dann, von nun ab werdet ihr Menschen fangen für mich. Menschen für das Reich Gottes. Das war jetzt so eine ganz wichtige Erfahrung, die einen Ausschlag gegeben hat, für dass die eingestiegen sind dann auch in die Jüngerschaft, mit Jesus unterwegs zu sein. Daran knüpft Jesus jetzt an. Und so ist es auch bei unserem Herrn in unserem Leben. Er führt uns vor Augen, gerade in solchen Situationen, frühere Erfahrungen, die wir gemacht haben. So, die Emmaus-Jünger heißt es ja, ihnen schlug das Herz bis zum Hals. Sie merkten, oh, das ist Jesus. Die Begegnungen mit ihm, nicht, dass wir ihn gesehen haben, aber wo wir doch merkten, da ist Gott, da hat er gehandelt, eingegriffen. Vielleicht stehen da jetzt so ein paar Dinge vor Augen. So, als wir ihm ganz nahe waren, förmlich, seine Liebe spürten, körperlich. Manche machen ja in ihrem Glauben auch diese Erfahrung. Denke an meine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zurück. Wie ein Strom ging das dadurch. Ich habe das körperlich gespürt. Ich sage das nicht zu oft, weil manche sagen, ja, wenn ich das jetzt nicht so spüre, dann bin ich nicht irgendwie genauso gut drauf oder da stimmt was nicht. Deswegen lasse ich mehr solche Phänomene und sowas weg, weil das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die innere Gewissheit. Zu wissen, ich bin Gottes Kind. Ich gehöre zu Jesus, ich bin gerettet. Aber auch an die Berufung, die er auf unser Leben gelegt hat. Die Verheißungen, die er ausgesprochen hat. Oft gebraucht Gott ja andere Menschen. Das Interessante ist, dass immer, wenn plötzlich Menschen auftauchen, die im Grunde genommen nichts von dir wissen. Habe ich schon so oft erlebt, erst diese Woche wieder. Die Menschen plötzlich Dinge ausgesprochen haben, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Keine Ahnung gehabt. Von mir oder Umständen, Situationen. Interessant. Da merkt man, da ist Gott. Das sind heilige Momente Gottes. Und das macht der Herr. Er führt uns zu solchen Erinnerungen zurück. Ja, und das Nächste, was er macht, das ist dann sehr, sehr praktisch. Der Petrus, der ist ja dann sogar noch rausgeschwommen, ein bisschen schneller als die anderen, weil er merkte, es ist Jesus. Und dann hat er ja das Frühstück schon vorbereitet und hat sie eingeladen zum Essen, sich zu stärken. Der Gemeinschaft mit ihm hat er ihnen Hunger und Durst gestillt. Es erinnert mich an diese große Aussage Jesus, Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe für eure Seelen geben. Diese große Einladung, sie steht nach wie vor. Und genau das brauchten sie auch, diese Jünger. Sie brauchten das, gerade mit all ihren inneren Zwängen, Kämpfen, Verletzungen, Enttäuschungen, Schuld, wieder so auch aufgebaut und gestärkt zu werden. Ich denke, da ist so manche Spannung gewichen, manche Frustration und Enttäuschung hat sich aufgelöst. Ich habe vorher nur bis zum Vers 14 gelesen. Aber diese Geschichte ist ja hier an diesem Punkt eigentlich nicht zu Ende. Das heißt zwar dann, das war die so quasi als Fazit, das war jetzt die dritte Offenbarung, denn es geht ja unmittelbar weiter, Verse 15 bis 17. Ja, ich denke, ich lese es einfach mit euch, könnt ihr mitlesen. Nach diesem Essen fragte Jesus den Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagt Jesus. Jesus wiederholt seine Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortet Petrus noch einmal. Dann hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragt Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben schien und zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du siehst doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus: Dann hüte meine Schafe. Auch hier spricht Jesus den Petrus nicht eben mit diesem neuen Namen, den er ihm ja selber verliehen hat, an, mit Petrus, mit diesem Felsen oder Felsstück, sondern mit seinem Geburtsnamen. Nicht die Berufung steht hier auch wiederum im Vordergrund, sondern ähnlich wie bei diesen Jüngern allgemein, mit diesem Kinder, sagt er hier schlicht und ergreifend: Simon, Sohn des Johannes. Und dann stellt er ihm dreimal die gleiche Frage: Petrus, liebst du mich? Der Grund liegt ja nahe, oder? Dreimal verleugnet, dreimal auch solch eine Fragestellung. Aber wenn wir genauer reinschauen in den biblischen Text, wir haben ja für Liebe immer nur ein Wort. Liebe ist nicht nur ein Wort, aber wir haben nur ein Wort. Im Griechischen steht ja unterschiedliche Begriffe. Zweimal fragt Jesus: Liebst du mich? Und zwar für dieses Wort Liebe gebraucht er dann dieses große Wort Agape. Diese göttliche Liebe. Petrus kann nur antworten: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er antwortet immer nur mit dieser Freundesliebe, mit diesem Phileo. Warum? Er wusste, ich schaffe es nicht, Gott, meinen Herrn, so letztlich zu lieben, wie ich ihn eigentlich lieben sollte mit dieser vollkommenen göttlichen Liebe. Der hat was gelernt, der Petrus. Und er bringt es hier deutlich zum Ausdruck. Der große, starke Petrus ist sich plötzlich seiner Schwäche bewusst. Seine Überheblichkeit, sein überzogenes Selbstvertrauen, seine Selbstüberschätzung, das weicht einer inneren Zerbrochenheit. Er ist sich viel zu unwürdig, dieses starke Wort Agape auszusprechen. Es ist nur deutlich bewusst, dass er dem göttlichen Anspruch nie aus eigenem Vermögen genügen kann und dass er letztlich vollkommen abhängig ist von Gottes Gnade. Beim dritten Mal, dann im Vers 17, geht Jesus nun selber auf diese Stufe der Selbsteinschätzung des Petrus. Und er fragt: liebst du mich? Und er gebraucht dann ebenfalls dieses Wort Phileo, also magst du mich? Hast du mich gern? Was will er ihm dadurch sagen? Selbst wenn du deinen Gefühlen ja dir selbst nicht so weit traust, dass du dafür das Wort Agape nutzen kannst, das ist völlig in Ordnung. Es ist nicht deine Leistung oder deine vermeintliche Stärke, deine Gaben, deine Verdienste, was dich zum Dienst an anderen Menschen qualifiziert, denn das wäre ja Stolz und Unabhängigkeit, sondern einzig allein die Liebe und die Abhängigkeit zu mir. Die Haltung der Demut machen dich fähig dazu. Und nun mit dieser Einstellung, mit dieser inneren Motivation, geh hin und tu das, was ich dir aufgetragen habe, weide meine Schafe. Durch Gottes Gnade tief verändert, ist mein Thema heute. Und ich denke, wir merken, Petrus wurde tief verändert durch Gottes Gnade. Es ging nicht nur um Vergebung. So, Herr, entschuldige und lass uns wieder mal nach vorne gucken, sondern er hat tief in seinem Innern etwas begriffen, etwas erlebt, etwas Existenzielles. Nicht nur wahrgenommen, sondern förmlich durchlebt. Aus einem stolzen, überheblichen Menschen wurde ein demütiger und gesalbter Diener Jesu. Petrus hat durch diese Krise nicht nur Gottes Vergebung erfahren, sondern er wurde richtig förmlich umgekrempelt durch Gottes Gnade, sodass er hinterher nicht mehr, nie mehr derselbe war und auch sein Dienst sich dann in entsprechend völlig veränderter Art und Weise entfalten konnte. Wir können es selbst nachlesen, was er in seinen beiden Briefen, 1. und 2. Petrusbrief, schreibt zu dem Thema Gnade. Da wird es nochmal von seiner Seite ausgedrückt. Gebraucht teilweise die gleichen Formulierungen, die Jesus zu ihm gesagt hat. Lest es selber einmal nach. Gleichzeitig ging in Erfüllung, was Jesus ihm im Voraus zugesprochen hat. Hier steht's: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann geht es ja weiter. Und wenn du einst zurückgekehrt oder umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jetzt nach dieser Erfahrung war er in der Lage dazu, auch das zu tun. Merkt ihr etwas von der Gnade Gottes? Die Gnade Gottes war da, die ganze Zeit über in seinem Leben. Aber er musste förmlich durch diesen Prozess durchgehen, um diese Gnade Gottes tief zu erleben und dadurch auch verändert werden. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann lesen wir etwas von einem veränderten Petrus. Gut, dann kam noch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das wissen wir. Aber auch dann sein Dienst, das, was er getan hat. Und interessant ist in Kapitel 10, Vers 41, in dieser Predigt im Haus des Hauptmanns zu Caesarea, da erwähnt er tatsächlich diese Begebenheit. Also hier merken wir, es war nicht nur so eine Einmalerfahrung, sondern existenziell. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, sagt Petrus. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Der hat diese Erfahrung nie vergessen, sein ganzes Leben lang. Lass uns aufstehen und beten. Herr, deine Gnade ist nicht nur ein frommer Begriff, ein frommes Wort, sondern deine Gnade hat das Ziel, uns zu verändern, Sie hat das Ziel, uns zu heilen, zu vergeben, uns wiederherzustellen, gebräuchlich zu machen für dich, für deine Sache, Herr. Herr, ich danke dir, dass du das damals getan hast, bei Petrus, den Jüngern, und dass du es auch hier tust, genauso heute, Herr. Und darum bitte ich dich jetzt, ein tiefgreifendes Wirken deiner Gnade in unseren Herzen, Herr. Wir stehen vor Gott. Und ich denke, der Heilige Geist hat zu unseren Herzen geredet. Wer dieses zulassen möchte in seinem Herzen, wer sagt, ja, ich brauche diese Gnade. Ich will nicht nur ein Tröpfchen von dieser Gnade haben, sondern ich will mich durch die Gnade Gottes wirklich verändern lassen. Vielleicht kannst du dich mit der Situation eines Petrus oder der Jünger konkret identifizieren, aber vielleicht gibt es auch andere Dinge, über die du enttäuscht, verletzt, frustriert bist. Du hast Schuld auf dich geladen. Dann empfange jetzt Gnade heute Morgen. Ich möchte einladen, wer dies wirklich so spürt in seinem Herzen, dass er gemeint ist. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Aber du kannst Gott eine Antwort geben heute. Dann tritt jetzt aus deiner Reihe heraus, wo du sitzt oder stehst. Und komm hier einfach als ein sichtbares Zeichen vor Gott. Und knie dich nieder vor diesem Kreuz. Gott hat Gnade für dich heute. Er versteht dich, er kennt dich. Und er will jetzt diese Situation, auch in der du jetzt denkst oder die dir vor Augen steht, er will darin seine Gnade sichtbar werden lassen. Wer das auf dem Herzen hat, kommt einfach hier nach vorne. Das ist ein ganz wichtiger Moment, glaube ich, heute. Rauskommen willst, aus Stolz, aus diesen Verdammnisgefühlen, aus diesen Vorwürfen, vielleicht sogar Gott gegenüber. Nutz die Gelegenheit heute. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin schlechter oder besser als die anderen, sondern es geht darum, diese Gnade zu empfangen für dein persönliches Leben. Menschen, die hier vor dir knien. Herr, du bist derjenige, der uns ganz persönlich kennt, der uns auch ganz persönlich liebt und uns angenommen hat, Herr. Du schaust in jedes Herz hinein. Du bist ein so persönlicher und individueller Gott. Herr, du weißt um die Dinge, die die Einzelnen bewegen, was vorgefallen ist, die Zwänge, die Enttäuschungen, die Schuld. Und danke, Herr, dass du jetzt deine Gnade über ihnen aussprichst. Ich darf das tun heute Morgen als Botschafter an Christi Stadt. Ich möchte euch Gottes Gnade zusprechen. Seine wiederherstellende, seine zurechtbringende Gnade. Gnade, die euch heil, innerlich heil macht, die euch befreit von Schuld und die euch wiederherstellt, sodass ihr der Berufung und dem Auftrag, den Gott euch gegeben hat, folgen könnt. sagst, Herr, du widerstehst dem Stolzen, aber dem Demütigen gibst du Gnade, Herr. Damit möchte ich jetzt meine lieben Geschwister segnen. Mit dieser Gnade der Demut, die aus der Demut entspringt. Diesem Abhängigsein, diesem Untergeordnetsein dir. Empfang jetzt diese Gnade wie ein Geschenk. Empfangt sie und freut euch daran. Packt sie aus, lebt darin, geht weiter darin, lasst sie Früchte bringen. Danke, Jesus. Danke, Jesus.